Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
Heute zu Gast bei Osman Engin, Autor von vielen Büchern. Ich glaube, so ungefähr 16 dürften es sein. Und ungefähr 3.568.548 Kolumnen für Zeitung und Radio, in denen er den deutsch-türkischen Alltag aufs Korn nimmt und satirisch durch den Wolf dreht. Ich gehe ehrlich gesagt zum allerersten Mal so ein bisschen verunsichert in die Schreibgespräche. Ich hatte das nämlich noch nicht mit einem Satiriker zu tun. Und man weiß ja immer nicht so richtig, trifft man jetzt den, der alles nicht so richtig ernst nimmt, was er sagt, also eine Kunstfigur, oder hat man es doch mit dem Schöpfer der Kunstfigur zu tun? Wie könnte ich jetzt rausfinden, wem ich gegenüber sitze?
Ich glaube, von beiden etwas.
Also ich muss auf der Hut sein, mit anderen Worten, und nicht alles so für bare Münze nehmen?
Nein, die Witze hebe ich mir für die Geschichten auf.
Ah, sehr gut, du sparst Kräfte sozusagen und Energie.
Genau.
Du wirst oft als Multikulti-Satiriker beschrieben. Findest du dich damit eigentlich gut beschrieben?
Es entspricht nun mal den Tatsachen. Ich bin ja Türke in Deutschland und deshalb viele meinen auch, dass ich die türkische Humor oder orientalische Humor mit dem europäischen verbinde. Deswegen könnte es was schon dran sein, ja.
Wenn man so eine regelmäßige Kolumne schreibt, wie du in der Taz, da erscheint ja jede Woche eine Kolumne, alles getürkt heißt die. Also du musst wirklich liefern. Lieferst du immer in der allerletzten Minute, wenn die allerhöchste Eisenbahn ist und du weißt, das muss jetzt raus? Oder gehörst du zu den netten Kolumnisten, die nie von der Redaktion gemahnt werden müssen?
Ich gehöre zu den netten, die nie gemahnt werden müssen. Weil so eine Kolumne liest sich sehr schnell, aber es braucht schon viel Zeit. Das kann ich nicht in allerletzter Sekunde machen. Also das muss ich schon vorher schreiben.
Eine Kolumne braucht viel Zeit, das ist ja wirklich interessant, weil man denkt ja immer, na ja, das sind so kleine Textchen, die sind doch, wenn jemand so einen Witz hat und so einen Humor und das auch schon so lange macht, sind doch schnell geschrieben. Was macht es denn so langwierig oder so schwierig, vielleicht auch eine Kolumne zu schreiben?
Kolumne selber ist nicht so langwierig. Wenn man die Idee hat und auch weiß, was für einen Schlusspointer man setzen will, dann geht es schon ziemlich schnell. So 1,5 bis 2 Stunden dauert so eine kleine Kolumne zu schreiben. Aber ich überarbeite es nochmal 4 Tage lang. Am nächsten Tag überarbeite ich und dann am übernächsten Tag überarbeite ich die überarbeitete Geschichte. Und so 4 Tage, bis ich dann ganz, ganz zufrieden bin, wo ich denke, damit kann ich jetzt vor die Leute treten.
Also du bist eher ein Feinmechaniker.
Also das kenne ich von allen meinen Autorenkollegen. Da überarbeiten ist das Eigentliche, was man beim Schreiben müssen. Also beim ersten Schreiben ist es noch niemals perfekt. Im ersten Augenblick, wenn man es geschrieben hat, kommt es einem schon manchmal gut vor. Aber wenn man es so mit ein bisschen zeitlichen Abstand wieder liest, dann denkt man, oh, da hakt es, da könnte ein bisschen besser sein, da dieser Witz funktioniert nicht. Deswegen, ich habe Kollegen, die es 10-mal überarbeiten. Also ich mache nur 4 bis 5.
Und musstest du schon mal eine Kolumne ausfallen lassen? Musstest du der Redaktion schon mal sagen, tut mir leid, ich kann nichts liefern, mir ist einfach nichts eingefallen oder mir will einfach nichts gelingen?
Nein, weil ich viele Ersatzkolumnen habe.
Einen heimlichen Vorrat, eine Schublade, die du aufziehst und wo du sagst, da greife ich rein, wenn mir jetzt nichts Frisches einfällt.
Genau, die sind ja auch frisch, also die habe ich dann ja auch in letzter Zeit geschrieben, und falls diese neue Geschichte, die ich jetzt aktuell schreibe, nicht ganz so gelungen ist, dann greife ich schon zu einer anderen Geschichte, die ich letzten Monat oder vorige Woche geschrieben habe.
Der Grund, warum wir uns jetzt hier nicht an deinem oder an einem Schreibtisch treffen, sondern in eurem Wohnzimmer, ist, dass du in einem Schreibbüro arbeitest, hast du erzählt. Das ist in Gröbelingen. Fährst du da täglich hin?
Ja, zu Hause kann ich nicht schreiben, weil ich so sehr abgelenkt werde. Ich gucke mal, ob es neue E-Mails gibt. Ich gucke mal in Spiegel, ob neue Nachrichten gibt. Und dann bleibt man da hängen. Und Konzentration geht natürlich flöten. Da habe ich ein Büro, da ist nichts. Kein Telefon, kein Computer, nur ein paar Blätter und ein Stift. Ich schreibe mit der Hand und abends übertrage ich ins Computer. Und da muss ich schreiben, selbst wenn ich keine Ideen habe. Wenn ich da ein paar Stunden rumsitze, dann kommt irgendeine Idee. Also die beste Methode, um schreiben zu können.
Dass du mit der Hand schreibst, finde ich interessant, weil ich glaube, dass dieser Vorgang, mit der Hand zu schreiben, wirklich ein ganz anderer ist, als wenn man was in den Computer hackt, wieder löscht. Was hat das für dich für eine Bewandtnis, dass du dabei geblieben bist, mit der Hand zu schreiben?
Für mich ist es sehr, sehr viel praktischer, weil ich mache dann so Verbesserungen oder ich füge einen Satz hinzu, die behalte ich erstmal und gucke, ob welches besser funktioniert. Also das, ich habe dann alle Seiten im Überblick, die ich bisher geschrieben habe. Kann ich mich besser orientieren, wenn ich mit der Hand schreibe.
Und wenn du dann überträgst in den Computer, dann fällt dir wahrscheinlich nochmal die 750. Änderung auf, die du machen musst, oder?
Kann genau, das sein? Das Computer übertragen ist auch wiederum eine Überarbeitung gleich. Stimmt, mit in Computer übertragen habe ich dann 5 Überarbeitungen eigentlich.
Und du brauchst ja für diese Taz-Kolumnen oder für andere Kolumnen auch immer eigentlich aktuelle Aufhänger. Also das heißt, du musst sehr viel dich umgucken, was passiert um mich herum, auch an aktuellen Debatten in den Nachrichten, und das dann in deine Osman-Engin'sche Kolumnensprache übertragen. Ist das so die Rezeptur für dich?
Das ist ohnehin mein Alltag, was ich so im Alltag so sehe, worüber ich nachdenke, was mich beschäftigt. Deswegen ist es also kein zusätzliches Problem, dass ich über die aktuellen Sachen schreiben muss. Ich lebe ja da drin, deswegen beschäftigen mich diese Themen ohnehin. Und dadurch komme ich ganz einfach zu Themen.
Weil du das ja schon so lange machst, hast du das Gefühl, dass du diesen speziellen Blick einfach auch immer hast? Also dass du selbst, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist, im Urlaub oder spazieren gehst, dass du immer diesen kolumnistischen, immer diesen satirischen Blick hast und davon eigentlich auch nicht lassen kannst? Auch immer vielleicht überlegst, was könnte ich denn daraus machen?
Ich denke nicht mal, was könnte ich daraus machen? Ich sage immer, das ist ja, da könnte ich was machen. Also mir fallen natürlich sofort die Geschichten schon auf, wenn ich was erlebe oder wenn mir was erzählt wird. Auch in der Türkei, wenn ich mit den Verwandten oder Freunden rede und die erzählen was, und dann sage ich, das ist eine tolle Geschichte, ich muss das sofort notieren, sonst vergesse ich.
Und sagen die auch alle, das darfst du, da hat jemand schon mal gesagt, das möchte ich aber nicht. Ich erkenne mich dann wieder oder gib mir das lieber nochmal zum Lesen, weil ich Angst habe, dass ich da drin zu erkennen bin.
Nein, die Leute werden ja nicht sehr genau beschrieben. Das sind dann meine Figuren wahrscheinlich, Onkel Ömer oder so. Ne? Obwohl Onkel Ömer ja richtig, wirklich gibt.
Es gibt ja ein ganzes Buch mit diesen Briefen an Onkel Ömer, Grüße aus Almania, was eben daran besteht, dass diese Briefe immer gleich anfangen. Immer, wie geht es der gefleckten Ziege, was macht der Esel sowieso, und dann lieber Onkel Ömer. Und dann erzählst du oder erzählt der Erzähler, was gerade so alles passiert in seinem Leben. Und diesen Onkel gibt es wirklich.
Ja, und er wollte Tantiemen haben, weil ich über ihn so Geld verdiene, wie er meinte. Ja, diesen Onkel gibt's.
Bist du drauf eingegangen? Hat er die gekriegt?
Ja, natürlich.
Das ist sehr nett. Würdest du sagen, es fällt dir inzwischen leichter, diese Kolumnen zu schreiben als früher? Oder wird es manchmal immer schwerer, weil du dich auch immer wieder daraufhin abtasten musst? Habe ich das vielleicht schon mal erzählt? Wiederhole ich mich da jetzt eigentlich?
Nein, eigentlich fällt es mir viel leichter jetzt. Zum Beispiel ein Radiosender ruft mich an und sagt, für morgen brauchen wir über dieses Thema eine Geschichte, und ich schreibe, weil ich inzwischen so viel erlebt habe, dass ich sofort irgendeine Erinnerung oder irgendeine Sache, die vielleicht mir oder irgendjemand, einem Freund oder so passiert ist, in dieser Geschichte dann verarbeiten kann. Aber vor 30 Jahren oder so, da sagte ich, ich kann nicht versprechen, ich muss noch Idee finden. Aber jetzt sind die Ideen irgendwie drin.
Also du kannst dann auf Bestellung liefern. Und wenn es mal wirklich so gar nicht kommen will, also gibt es so eine ultimative Betätigung für dich, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt einmal eine Runde um den Bürgerpark oder ich lege mich 10 Minuten auf die Couch und dann geht es wieder. Also hast du irgendwie etwas, wo du sagst, gut, das mache ich und hinterher funktioniert es auch wieder?
Beim Schreiben kann ich immer schreiben, wenn ich eine Idee habe. Aber zum Beispiel die Schlusspointe, manchmal gefällt es mir nicht. Ich überlege lange, einige Stunden, wird nicht besser. Dann gehe ich am nächsten Tag im Bürgerpark joggen. Und beim Joggen fallen mir dann 3, 4 auf einmal ein und dann suche ich den besten heraus.
Bürgerpark sei Dank, der ist dafür da, dass du seit Jahren so gut funktionierst.
Genau, da, wenn ich ein bisschen Sauerstoff bekomme, dann kommen die Ideen da.
Und deine Geschichten spielen ja erkennbar, also in deinen Büchern ja auch in Bremen. Also dein Stammpersonal, deine Familie, dein alter Ego mit seiner Frau und den Kindern und dem Ford Transit sind ja erkennbar eben in Bremen. Und dein alter Ego Osman und deine Frau, deine ja nicht, aber die des Erzählers, Osmans Frau Eminanim. Und wie viele Kinder eigentlich? Ich habe da den Überblick verloren. Sind mal mehr, mal weniger?
Die werden leider nicht weniger, aber aber meistens ist immer von Mehmet und Hatice die Rede, das stimmt schon.
Ja, aber es gibt zwischendrin auch mal noch eine feministisch denkende andere Tochter, gab es auch.
Genau.
Ja. Und diese Papierfamilie, hast du das Gefühl, dass so nach Jahren des Zusammenlebens das eigentlich deine richtige Familie auch ist, so eine Art Ersatzfamilie oder Parallelfamilie?
Als der Robot-Herausgeber mal bei mir zu Hause war, sagte er, Herr Engin, wo ist denn Ihre Frau? Ich habe gesagt, ich habe keine Frau. Und Kinder? Hatice? Ich habe gesagt, es gibt keine Hatice. Er sagte, das kann doch nicht wahr sein. Er dachte, wenigstens Hatice muss es geben, ne, weil sie in den Geschichten so präsent ist und so lebendig. Aber als ich angefangen habe zu schreiben, war ich 22 und Student. Dann habe ich diese Familie erfunden, um die Dialoge führen zu können.
Und die funktionieren ja wirklich. Wir haben gesagt, deine Geschichten spielen irgendwie in Bremen, wenn das jetzt auch nicht so ganz, ganz wichtig ist. Aber du machst ja deutschlandweit Lesung. In Bayern, da hast du sogar mal ein Leseverbot, ein Auftrittsverbot gekriegt. Das ist schon ein bisschen her, aber trotzdem durftest du da mal keine Lesung machen.
Ja, mein Roman Kanaken-Gandhi, ich hatte so eine Lesetour in Bayern. Ich habe in München gelesen, am nächsten Tag sollte ich in Geretsried lesen, das ist in der Nähe von Bad Tölz. Zu der Lesung in München kam der Lehrer von der Schule, wo ich morgen lesen sollte. Er sagte, Herr Engin, unsere Lesung findet morgen nicht statt. Ich habe gesagt, wieso? Er meinte, ja, wir haben ein Volleyballturnier. Ich habe gesagt, das ist aber keine Konkurrenz. Dann, es war ihm peinlich zu sagen, dass der Schulleiter dagegen war, ne? Und in Bayern ist es so, dass die Schulleiter entscheiden dürfen, welche Bücher in der Schule gelesen werden. Also sie hatten das Buch, mein Roman, in der Klasse schon gelesen und hatten mich eingeladen. Und dann haben die Schüler sogar demonstriert, aber es hat nichts gebracht.
Aber gab es denn eine Begründung von diesem Schulleiter?
Er soll Republikanermitglied gewesen sein. Und Kanaken-Gandhi geht es darum, dass wir von der Ausländerbehörde einen Brief bekommen, in 7 Tagen sollen wir Deutschland verlassen, weil unser Asylantrag nicht anerkannt wurde. Dabei haben wir gar keinen Asylantrag gestellt. ja, und bei der Münchner Lesung war die türkische Zeitung Hürriyet da. Und Hürriyet hat am nächsten Tag groß geschrieben, unser Autor Osman Engin durfte in Bayern nicht lesen. Einen Tag vorher hatte ich in München gelesen, aber Hürriyet nimmt es nicht so genau wie die Bild-Zeitung. Und dadurch haben auch alle anderen Medien mitgekriegt, Stern, Spiegel, Süddeutsche und so. Es gab so viel Theater darum, dass der Schulleiter dann nicht mehr Schulleiter war, dass er nach München versetzt wurde. Und der neue Schulleiter hat mich sofort eingeladen, um zu zeigen, dass es da in Bayern doch demokratische Schulleiter gibt. Ich musste 2-mal hintereinander lesen, weil alle waren neugierig in dem Ort.
Also es war die beste Werbung für dich eigentlich. Ja, vielen Dank, Bayern.
Ja, und alle Lehrer haben sich bei mir bedankt, dass sie durch mich den Schulleiter losgeworden sind. Weil er soll alles Mögliche schon verboten haben, Musikgruppen, Theatergruppen. Aber weil es bei mir so viel Theater drumherum gab dann. Und ich habe auch eine Geschichte geschrieben, wo ich mich bei ihm bedanke für die Publicity, die er für mich. Dadurch habe ich sogar Lesungen nach Österreich bekommen. Die haben das auch mitgekriegt. Aber er hat nicht geantwortet.
Natürlich nicht. In deinen Texten spielst du ja sehr viel so mit Türken-Klischees und auch deutschen Klischees und lässt das so aufeinandertreffen. Und Satire funktioniert ja eigentlich immer da am besten, wo auch so ein bisschen was dran ist an den Sachen, wo man sich wiedererkennt. Und wenn man dann ja nur noch so ein bisschen vielleicht als Autor überdrehen muss? Oder wie würdest du beschreiben, wie deine Satire funktioniert eigentlich?
Ja, Satire muss ja einen Tick übertreiben, damit das Problem ein bisschen deutlicher wird. Ne? Zum Beispiel in einer Geschichte haben mir Freunde erzählt, sie sagen, wer morgen früh aufsteht, der soll das Frühstück machen. Und niemand steht auf. Beide stehen dann am nächsten Tag um 5 auf und bereiten den Frühstück gemeinsam vor. Aber ich habe es ein bisschen übertrieben. Die halten eine Woche im Bett aus und dann, und dann kommen Kinderschutzbund, weil die Kinder sind bei der Oma und können nicht rein. Kinderschutzbund und die Polizei, und die werden zwangsernährt. Und da sagt Eminanum Osman, du musst Frühstück vorbereiten. Die Polizisten haben dich zuerst aus dem Bett gezogen. Ich übertreibe immer ein bisschen. Also Satire funktioniert, denke ich mal, so. Oder ins Umgekehrte drehen. Irgendeine Geschichte so erzählen, als wäre das genau Gegenteil passiert. Bei politischen Geschichten macht man das meistens so, weil in vielen Ländern, wo nicht so sehr viel Demokratie gibt, kann man ja nicht gerade heraus alles erzählen. Und da wird zum Beispiel, wie in früheren Zeiten, der König gelobt, aber mit solchen Geschichten, dass man eigentlich umgekehrt meint.
Ja, aber dem Autor kann nichts vorgeworfen werden, weil man ja den König lobt dann in diesem Fall. Satire beinhaltet ja aber eigentlich auch immer, dass sich jemand auf den Schlips oder auf den Rocksaum getreten fühlt vielleicht. Heute sind ja Empfindlichkeiten größer geworden. Macht es das Schreiben schwieriger? Also guckst du heute anders auf Texte, weil sich auch Gesellschaft so verändert hat, der Blick auf Dinge sich so verändert hat?
Eigentlich weniger, nur bei Geschichten, wo Religion vorkommt, da denke ich, da muss man ein bisschen aufpassen, damit man die religiösen Gefühle nicht verletzt. Ich habe eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und da kommt Jesus zu uns zu Besuch am Weihnachten. Da kam jemand zu mir, ich hätte seine religiösen Gefühle verletzt, weil ich mit Jesus gesprochen habe. Aber ich habe diese Geschichte schon 1000 Mal gelesen bei Lesungen, aber ich habe an der Geschichte natürlich nichts verändert, weil da war nichts Verletzendes oder so. Aber trotzdem, diese kleine Anekdote zeigt schon, dass man ein bisschen aufpassen muss.
Du wirst sehr gerne mit Ephraim Kishon verglichen. Und da ist ja immer dieses Stilmittel, der schreibt von der besten Ehefrau von allen. Und der Osman sagt über seine Frau, sie sei die zweitgrößte Nervensäge des mittleren Orients. Gibt es da Beschwerden, das sei frauenfeindlich, sowas? Hat dich das schon mal erreicht?
Nein, das nicht. Aber wenn ich über die Faschisten was schreibe, über die türkischen Faschisten oder deutschen Faschisten, dann gibt es Beschwerden.
Wurde es auch schon mal bedroht?
Ein paar Mal schon. Ich habe ja den Roman Potessen, kein Döner geschrieben. Und da haben wir schon mal so ein paar komische E-Mails oder so bekommen. Von radikalen Rechts oder so. Kann schon passieren.
Woran merkst du denn eigentlich, dass ein Text stimmig ist? Also, dass die Geschichte stimmt, dass die Pointe zündet. Liest du den auch laut, um zu gucken, so funktioniert das, so klingt das auch so, wie du dir es vorgestellt hast?
Nein, laut vorlesen tue ich nicht, aber wie gesagt, ich überarbeite die Geschichte sehr oft. Und ja, es muss erstmal mir gefallen. Nach über 1000 Geschichten, jetzt, die ich geschrieben habe und einigen Romanen, ich habe so ein bisschen Gespür dafür, was da drin sein soll, wie der Anfang sein soll. Anfang soll schon Interesse wecken und Schlusspointe soll überraschend kommen. Und die Dialoge sollten auch in der Mitte oder die sollten auch ein bisschen interessant und lustig sein. Und darauf passe ich auf, dass es das dann alles dann in 3 Minuten abgehandelt wird.
Und wenn du deine Bücher verkaufst, kannst du ja nicht überprüfen, leider, ob die Leser das auch so lustig finden, ob die an den Stellen lachen, wo du denkst, da muss gelacht werden, aber bei Lesungen natürlich, ja. Da kannst du es ja immer gut überprüfen. Sind das die Momente, also wenn das Publikum schallend lacht, sind das die Momente, die dich auch mit so einer Art Glück erfüllen, wo du denkst, dafür mache ich das, die ganze Quälerei?
Bei der letzten Lesung fragte die Moderatorin, ob ich auch so lache wie die Leute jetzt im Saal beim Schreiben. Ich habe gesagt, eigentlich nicht, aber beim Lesen, wenn da ganz komische Lacher kommen, dann muss ich ja lachen. Also ich lache nicht dann über meine Geschichte, ich kenne ja die Witze, aber wenn da Leute lachen, dann muss ich manchmal mitlachen.
Und lachen Türken und Deutsche über verschiedene Sachen? Ist der Humor unterschiedlich?
Das sagt man sehr oft, aber ich finde, es ist nicht so sehr unterschiedlich. Bei guten Witzen, guten Pointen lachen beide. Die Türken lachen mehr, wenn ich über die Türkei oder über türkisches Leben Witze mache, weil sie sich dann wiederfinden. Aber sonst, bei einem guten Witz, lachen beide.
Also das ist ja eigentlich Völkerverständigungsarbeit, die du da machst, wenn du Türken und Deutsche zusammenbringst im Humor. Das ist ja eigentlich das Tollste, was man erreichen kann.
Da hast du recht. Ich lese manchmal auch die Kritiken in Amazon, wo die Leute über die Bücher schreiben. Und da hat mal jemand geschrieben, eine Frau, sie hat geschrieben, ich habe einen Nachbar, der heißt Hassan, und wir waren uns ziemlich fremd, aber nachdem ich deine Bücher gelesen habe, kommt mir Hassan viel sympathischer vor und die haben sich so kennengelernt. Also dadurch sind einige können dadurch, weil sie sagt, die Türken sind dann ja genauso wie wir, mit gleichen Problemen, mit gleichen, auch was sie Glück empfinden, diese ganzen Feindlichkeiten entstehen ja ohnehin nur dadurch, weil man sich gegenseitig nicht kennt. Wenn man sich kennt, dann braucht man doch von einem keine Angst zu haben, das ist genauso wie wir selbst denken.
Wobei das Lustige sind ja oft auch so kleine kulturelle Unterschiede. Das Schöne ist nur, wenn man es gegenseitig respektiert und es staunend einfach wahrnimmt.
Ja, genauso denke ich auch. Mir hat man ja am Anfang sehr oft gesagt, ich würde zwischen zwei Stühlen sitzen, ne? Also kulturell. Das sei sehr schwierig und so. Ich habe gesagt, genau das Gegenteil. Ich mache mich auf zwei Stühlen breit, ne? Also ich nehme von beiden Kulturen das Beste. Ich hätte gerne drei Kulturen oder vier Kulturen, ne? Was soll denn dabei schlecht sein? Was Besseres gibt es doch gar nicht.
Ja, muss man wirklich so sagen. Du bist ja 1960 in Izmir oder bei Izmir geboren und warst 13, als du mit deiner Familie nach Deutschland gekommen bist. Wie haben dir denn deine Eltern oder dir und deinen Geschwistern erzählt, warum sich jetzt euer Leben verändern wird?
Das hat uns niemand erzählt, dass unser Leben verändern wird.
Also ihr seid einfach eingepackt worden und plötzlich warst du in Deutschland.
Ich wurde natürlich gefragt, ob ich will. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Gucke ich mir mal ein bisschen Deutschland an. Aber so richtig hat sich das Leben nicht verändert. Da bin ich zur Schule gegangen, hier bin ich zur Schule gegangen. Ich habe natürlich meine alten Freunde vermisst. Wir waren in Verbindung, die haben mir viele Bücher geschickt. In jedem Urlaub habe ich mindestens zwei Koffer Bücher mitgenommen, türkische Bücher, weil ich damals noch nicht so gut Deutsch lesen konnte. Aber hier bin ich dann genauso zur Schule gegangen und Freunde gehabt. Ich musste noch Deutsch lernen, aber so viel hat das Leben sich nicht verändert.
Ihr seid nach Bremen gekommen gleich?
Genau.
Und weil du sagst, so viele Bücher mitgenommen, ich glaube, dein Vater war schon so ein Büchermensch.
Ja, mein Vater war auch Schriftsteller. Er hat aber Gedichte geschrieben. Die wurden in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Bei uns zu Hause war überall Bücher, Zeitschriften, Zeitungen. Ich bin damit aufgewachsen. Wahrscheinlich habe ich ihn als Vorbild genommen. Und er hatte schon eine Arbeit und nebenbei hatte er sogar eine Versicherungsagentur, wo Leute noch arbeiteten. Er hatte sich 10 Jahre vorher dafür beworben, nach Deutschland zu kommen. Aber er ist nicht angenommen worden. Deswegen hat er neben seinem Job sogar noch diese Versicherungsagentur aufgebaut. Nach 10 Jahren kommt der Bescheid, du kannst nach Deutschland, wenn du willst. Dann hat er die Familie gefragt, ich kann ja mal gucken, ein bisschen Europa und dann nächstes Jahr komme ich wieder zurück. So ist er hierher gekommen. Also so richtig Arbeit brauchte er eigentlich nicht. Da hat er eigentlich viel mehr Arbeit. Sein Versicherungsagentur ist auch weitergelaufen, als er hier war. Aber dann ist Deutschland doch sein Lebensmittelpunkt geworden. Deshalb hat er uns dann nachgeholt.
Wo hat er denn hier gearbeitet dann?
Er hat in Gronau gearbeitet zuerst und dann ist er nach Bremen gekommen.
Und dann hat er eben die Familie nachgeholt?
Genau, 1973 war es so, dass man die Familie nachholen konnte, weil dann Anwerbestopp war. 1973 bin ich deshalb mit der Familie hierher gekommen.
Da hattest du ja auch schon reifes schriftstellerisches Gepäck bei dir. Du hast ja auch schon mit 8 Gedichte geschrieben, soweit ich weiß, mit 12 einen Western, mit 15 einen Liebesroman und die erste Satire mit 17. Gibt es denn die frühen Werke des Osman Engin noch?
Nein, das tut mir sehr leid, dass ich die vernichtet habe. Das war mir so peinlich, dass es jemandem in die Hände fallen könnte. Jetzt tut es mir natürlich sehr leid.
Ja, also so ein Western hätte man doch nochmal schreiben können eigentlich.
Genau, da, ich glaube mit 11 habe ich angefangen, diesen Western zu schreiben. Immer so, je nach dem Alter, mit 15 Liebesroman. Und mit 17 habe ich so kurze satirische Texte geschrieben. Es gab einen türkischen Satiriker, Aziz Nesin, der war sehr bekannt bei uns in der Türkei damals. Ich habe alle seine Bücher gelesen, deswegen habe ich wahrscheinlich angefangen, auch so kurze satirische Texte zu schreiben.
Das ist dann so ein Ton, den man vielleicht ein bisschen so aufnimmt, wenn einem das viel sagt, ne? Aber das sagt ja auch viel aus über dich, dass du schon früh dich damit beschäftigt hast und dir das früh was gesagt hast. Du hast dann, glaube ich, zuerst im Stadtmagazin Bremer veröffentlicht und dann hat das wahrscheinlich auch so eine Idee befeuert, schreiben zu wollen oder vielleicht auch vom Schreiben leben zu wollen. Denn es gab ja noch ein Studium der Soziologie, aber ich glaube, die Soziologie hat nicht viel von dir gehabt, oder?
Nein, mein Diplom liegt immer noch in der Schublade. Gleich nach den ersten beiden Geschichten wurde ich schon zu Lesungen eingeladen, weil damals war es so eine Novität, da gab es nicht so viele ausländische Schriftsteller. Durch Schriftstellerei konnte ich dann sehr schnell leben und ich bin überall dann in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ein paar Mal wurde ich nach England eingeladen über Goethe-Institut.
Woran sitzt du denn eigentlich gerade? Hast du außer den Kolumnen noch was im Köcher? Also es gibt ja 4 Romane von dir, ich glaube von diesen insgesamt 16 Büchern, die es von dir gibt. Gibt es denn nochmal eine Idee für einen neuen Roman?
Ja, ich bin auch schon fertig.
Das heißt, der wird demnächst erscheinen?
Ja, ich hoffe.
Kannst du schon was darüber verraten?
Ja, das ist natürlich satirisch, das kann ich als erstes verraten. Ich mache mit der Familie Eminanum und Schwiegermutter Urlaub auf Gran Canaria. Eminanum will ihre Mutter richtig angeben, so 5-Sterne-Wellness-Hotel, obwohl wir uns nicht leisten können. Und ich bin gerade am Strand, da kommt ein Flüchtlingsboot, Seychelles. Ich will helfen, dann bekomme ich was an den Kopf, ohnmächtig. Am nächsten Tag wache ich in Casablanca auf, im Gefängnis. Ich wurde mit den ganzen Flüchtlingen zusammen abgeschoben, weil ich, wie die aussehe, wie nordafrikanische Flüchtlinge natürlich. Und ohne Pass, ohne Handy, ohne Geld, nur mit Badehose bekleidet, versuche ich mit 2 Flüchtlingen zusammen wieder nach Europa zu kommen. Das ist der Inhalt.
Also das klingt wirklich abenteuerlich nach einer Odyssee. Gibt es einen Titel vielleicht schon?
Nein, Titel gibt es noch nicht.
Gibt es nicht, aber wir können uns auf ein neues Buch von dir freuen, hoffentlich was bald kommt. Herzlichen Dank, Osman Engin, dafür, dass wir hier bei dir zu Besuch sein durften.
Ich danke dir, vielen Dank.
Und Katrin Krämer verabschiedet sich bis zum nächsten Mal.
Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.